Abschnitt 1 Hörverstehen. Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie 3 Texte. Jeden Text hören Sie 2-mal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören die erste Aufnahme. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Karin Schäfer ist die Gründerin des internationalen Figurentheaterfestivals Panoptikum in Neusiedl am See. Wie ist die Idee entstanden, Puppenspielerin zu werden?
Ich habe angefangen, in Wien Kunstgeschichte und Germanistik zu studieren. Da war bald klar, dass das nicht meine Leidenschaft bleibt, so theoretisch zu arbeiten. Durch Zufall durfte ich in Venedig vor dem Karneval ein paar Stunden in einer Werkstatt mitarbeiten, wo venezianische Masken gemacht wurden. Das war so schön, weil etwas entsteht, man etwas kreieren kann. Da war mir aber noch nicht klar, wie ich meine Leidenschaft für Literatur damit verbinden könnte. Bis mir jemand gesagt hat, dass es in Barcelona ein Theaterinstitut gibt, wo einerseits Schauspiel, andererseits Marionettentechnik und Figurentheatertechnik unterrichtet wird. Auf einer Interrail-Reise habe ich dann nachgeschaut, ob es diese Schule wirklich gibt. Und tatsächlich, danach habe ich beschlossen, das will ich machen.
Wie war der erste Bühnenauftritt?
Die allererste Bühnenerfahrung fand im letzten Studienjahr um 2 in der Früh in einem Jazzclub in Barcelona statt. Es war cool, weil ich so einen Jazzpianisten gespielt habe und mein Kollege einen Bassisten. Wir haben mit den Puppen gejammt. Ich war wahnsinnig aufgeregt und es ist so gut angekommen. Ich wusste damals nicht, ob die Menschen schon ein bisschen erleuchtet waren oder wir wirklich gut waren.
Wie ging es nach der Ausbildung in Barcelona weiter?
Ich habe mit einem Mitstudenten ein Tourneetheater gegründet. Wir waren eine katalanische Gruppe. Da haben wir all das gelernt, was man eher nicht in der Ausbildung lernt. Wie verkaufe ich ein Stück? Wie mache ich gute Werbung? Wie macht man die Buchhaltung? Insgesamt war ich 7 Jahre lang in Spanien, 3 davon in Ausbildung, bevor es wieder zurück nach Österreich ging. Ich habe mich dann für Neusiedl am See entschieden, nicht für Wien. Ich hatte ein bisschen Sehnsucht nach Grün und bin in das Haus gezogen, das meine Urgroßmutter in Neusiedl gebaut hat.
Was erwartete Sie in der Heimat? Wie ist hier der Stellenwert des Figurentheaters gewesen?
Ich habe gemerkt, dass niemand Puppenspiel für Erwachsene kennt, nur für die Kinder. Ich habe anfangs Kinderstücke gemacht, um in meinem Business zu bleiben, aber die Enttäuschung war groß, dass ich alle meine Erwachsenenproduktionen immer nur im Ausland gespielt habe und nie in Österreich. Da haben wir uns entschieden, ein Festival zu machen, damit die Leute das Genre kennenlernen.
Hat sich der Stellenwert des Figurentheaters dadurch verändert? Das Festival gibt es ja bereits seit mehr als 20 Jahren.
Ich glaube schon, dass das Festival was verändert hat. Figurentheater ist aber natürlich eine Randtheaterform, die für eine kleine Gruppe von Menschen interessant ist. Die meisten Menschen assoziieren Puppenspiel immer noch mit Kindern. Aber alle, die die Festivals besucht haben, wissen Bescheid und die erzählen weiter, wie toll und witzig es ist.
Das Festival Panoptikum findet alle 2 Jahre statt. Wie entsteht das Programm?
Unser Festival ist kurz. Es dauert nur 4 Tage. Dafür ist es intensiv und das Programm ist ein Top-Programm unter den Festivals. Ich schaue mir alle Stücke im Vorfeld persönlich an. Ich besuche regelmäßig andere Festivals, schaue mir Gruppen an oder was die junge Generation so macht und hole mir dann immer das Beste.
Hätten Sie sich beim Start gedacht, dass es das Festival 20 Jahre später immer noch gibt?
Nein, weil man ja gar nicht so weit in die Zukunft denkt. Ich war einfach sehr froh, dass das Burgenland das Projekt für würdig empfunden und wirklich unterstützt hat, sodass es stattfinden konnte. Unsere erste Reaktion damals war: Ups, jetzt müssen wir es wirklich machen. Wir haben ja vorher noch nie ein Festival organisiert. Aber das Schöne ist, dass es gewachsen ist und wir uns ein Publikum aufgebaut haben. Jetzt haben wir schon wirklich viel Erfahrung.
Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Karin Schäfer ist die Gründerin des internationalen Figurentheaterfestivals Panoptikum in Neusiedl am See. Wie ist die Idee entstanden, Puppenspielerin zu werden?
Ich habe angefangen, in Wien Kunstgeschichte und Germanistik zu studieren. Da war bald klar, dass das nicht meine Leidenschaft bleibt, so theoretisch zu arbeiten. Durch Zufall durfte ich in Venedig vor dem Karneval ein paar Stunden in einer Werkstatt mitarbeiten, wo venezianische Masken gemacht wurden. Das war so schön, weil etwas entsteht, man etwas kreieren kann. Da war mir aber noch nicht klar, wie ich meine Leidenschaft für Literatur damit verbinden könnte. Bis mir jemand gesagt hat, dass es in Barcelona ein Theaterinstitut gibt, wo einerseits Schauspiel, andererseits Marionettentechnik und Figurentheatertechnik unterrichtet wird. Auf einer Interrail-Reise habe ich dann nachgeschaut, ob es diese Schule wirklich gibt. Und tatsächlich, danach habe ich beschlossen, das will ich machen.
Wie war der erste Bühnenauftritt?
Die allererste Bühnenerfahrung fand im letzten Studienjahr um 2 in der Früh in einem Jazzclub in Barcelona statt. Es war cool, weil ich so einen Jazzpianisten gespielt habe und mein Kollege einen Bassisten. Wir haben mit den Puppen gejammt. Ich war wahnsinnig aufgeregt und es ist so gut angekommen. Ich wusste damals nicht, ob die Menschen schon ein bisschen erleuchtet waren oder wir wirklich gut waren.
Wie ging es nach der Ausbildung in Barcelona weiter?
Ich habe mit einem Mitstudenten ein Tourneetheater gegründet. Wir waren eine katalanische Gruppe. Da haben wir all das gelernt, was man eher nicht in der Ausbildung lernt. Wie verkaufe ich ein Stück? Wie mache ich gute Werbung? Wie macht man die Buchhaltung? Insgesamt war ich 7 Jahre lang in Spanien, 3 davon in Ausbildung, bevor es wieder zurück nach Österreich ging. Ich habe mich dann für Neusiedl am See entschieden, nicht für Wien. Ich hatte ein bisschen Sehnsucht nach Grün und bin in das Haus gezogen, das meine Urgroßmutter in Neusiedl gebaut hat.
Was erwartete Sie in der Heimat? Wie ist hier der Stellenwert des Figurentheaters gewesen?
Ich habe gemerkt, dass niemand Puppenspiel für Erwachsene kennt, nur für die Kinder. Ich habe anfangs Kinderstücke gemacht, um in meinem Business zu bleiben, aber die Enttäuschung war groß, dass ich alle meine Erwachsenenproduktionen immer nur im Ausland gespielt habe und nie in Österreich. Da haben wir uns entschieden, ein Festival zu machen, damit die Leute das Genre kennenlernen.
Hat sich der Stellenwert des Figurentheaters dadurch verändert? Das Festival gibt es ja bereits seit mehr als 20 Jahren.
Ich glaube schon, dass das Festival was verändert hat. Figurentheater ist aber natürlich eine Randtheaterform, die für eine kleine Gruppe von Menschen interessant ist. Die meisten Menschen assoziieren Puppenspiel immer noch mit Kindern. Aber alle, die die Festivals besucht haben, wissen Bescheid und die erzählen weiter, wie toll und witzig es ist.
Das Festival Panoptikum findet alle 2 Jahre statt. Wie entsteht das Programm?
Unser Festival ist kurz, es dauert nur 4 Tage. Dafür ist es intensiv und das Programm ist ein Top-Programm unter den Festivals. Ich schaue mir alle Stücke im Vorfeld persönlich an. Ich besuche regelmäßig andere Festivals, schaue mir Gruppen an oder was die junge Generation so macht und hole mir dann immer das Beste.
Hätten Sie sich beim Start gedacht, dass es das Festival 20 Jahre später immer noch gibt?
Nein, weil man ja gar nicht so weit in die Zukunft denkt. Ich war einfach sehr froh, dass das Burgenland das Projekt für würdig empfunden und wirklich unterstützt hat, sodass es stattfinden konnte. Unsere erste Reaktion damals war: Ups, jetzt müssen wir es wirklich machen. Wir haben ja vorher noch nie ein Festival organisiert. Aber das Schöne ist, dass es gewachsen ist und wir uns ein Publikum aufgebaut haben. Jetzt haben wir schon wirklich viel Erfahrung.
Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören die zweite Aufnahme. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Die alle 4 Jahre erscheinende Sinus-Studie untersucht die Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Auch die Bedeutung des Vereins und Breitensports für Jugendliche ist Teil der Studie. Die Studie beschäftigt sich unter anderem damit, wie Jugendliche ganz allgemein zu Sport stehen, welchen Sport sie treiben, was ihnen an Sport gefällt, beziehungsweise was sie zum Sporttreiben motiviert. Viele Jugendliche gaben an, regelmäßig Sport zu treiben. Selbst Jugendliche, die angegeben hatten, nicht regelmäßig oder gar nicht Sport zu treiben, waren sich der negativen Konsequenzen für Körper und Psyche bewusst. Mehr als 90% der Befragten berichten, dass Sport in ihren Familien ein Thema ist. Den Ergebnissen der Sinus-Studie zufolge fördert das gemeinsame Zuschauen und Sporttreiben den Zusammenhalt zwischen den Generationen, sowohl in der Kernfamilie als auch im erweiterten familiären Umfeld. Zu den Sporterlebnissen, die die Jugendlichen als besonders positiv beschreiben, zählen vor allem persönliche Sporterfolge, etwa innerhalb eines Wettkampfes oder wenn man eigene sportliche Ziele erreicht. Gemeinschaftserfahrungen und Anerkennung durch ein Publikum werden ebenso als schöne Sporterlebnisse angegeben. Auch physische Aspekte schaffen positive Sporterinnerungen, beispielsweise in Bewegung zu sein oder das Gefühl, sich so richtig angestrengt zu haben. Die Befragten benennen zwar keine Gründe, die grundsätzlich gegen das Sporttreiben sprechen, es gibt jedoch Barrieren, die sie davon abhalten, mehr Sport zu machen oder eine bestimmte Sportart weiter zu betreiben. Die am häufigsten genannten Gründe waren hier in erster Linie der Zeitmangel und nachlassendes Interesse an der Sportart. Besonders wenn die Familiengründung ansteht, können sich viele Jugendliche vorstellen, dass sie sich mehr dem Partner und den Kindern widmen werden und beim Sport Abstriche machen müssen. Die Jugendlichen wurden in der Sinus-Studie befragt, welche Sportarten sie abseits des Schulsports ausüben. Unabhängig von Geschlecht wurden dabei vor allem die folgenden Sportarten als besonders beliebt gewertet: Krafttraining und Fitnessübungen in einem Fitnessstudio, Radfahren, Joggen, Schwimmen, Skifahren, Skaten, Tennis und Volleyball. Daran anschließend wird zum einen vertieft, welche Vor- und Nachteile des Vereinssports Jugendliche sehen und inwiefern sie sich vorstellen können, sich in einem Verein zu engagieren. An Sportvereinen schätzen Jugendliche besonders die Möglichkeit zur Vergemeinschaftung. Man findet es toll, mit anderen Gleichaltrigen gemeinsam Sport zu treiben, neue Freunde und Freundinnen zu gewinnen und sich aufeinander verlassen zu können. Dass das Sporttreiben in einem Verein in der Regel eine gewisse Verbundlichkeit voraussetzt, wird zweispältig bewertet. Einerseits schätzen Jugendliche die Regelmäßigkeit, andererseits gilt als Hauptnachteil vor allem die zeitliche Verpflichtung.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Die alle 4 Jahre erscheinende Sinus-Studie untersucht die Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Auch die Bedeutung des Vereins und Breitensports für Jugendliche ist Teil der Studie. Die Studie beschäftigt sich unter anderem damit, wie Jugendliche ganz allgemein zu Sport stehen, welchen Sport sie treiben, was ihnen an Sport gefällt, beziehungsweise was sie zum Sporttreiben motiviert. Viele Jugendliche gaben an, regelmäßig Sport zu treiben. Selbst Jugendliche, die angegeben hatten, nicht regelmäßig oder gar nicht Sport zu treiben, waren sich der negativen Konsequenzen für Körper und Psyche bewusst. Mehr als 90% der Befragten berichten, dass Sport in ihren Familien ein Thema ist. Den Ergebnissen der Sinus-Studie zufolge fördert das gemeinsame Zuschauen und Sporttreiben den Zusammenhalt zwischen den Generationen, sowohl in der Kernfamilie als auch im erweiterten familiären Umfeld. Zu den Sporterlebnissen, die die Jugendlichen als besonders positiv beschreiben, zählen vor allem persönliche Sporterfolge, etwa innerhalb eines Wettkampfes oder wenn man eigene sportliche Ziele erreicht. Gemeinschaftserfahrungen und Anerkennung durch ein Publikum werden ebenso als schöne Sporterlebnisse angegeben. Auch physische Aspekte schaffen positive Sporterinnerungen, beispielsweise in Bewegung zu sein oder das Gefühl, sich so richtig angestrengt zu haben. Die Befragten benennen zwar keine Gründe, die grundsätzlich gegen das Sporttreiben sprechen, es gibt jedoch Barrieren, die sie davon abhalten, mehr Sport zu machen oder eine bestimmte Sportart weiter zu betreiben. Die am häufigsten genannten Gründe waren hier in erster Linie der Zeitmangel und nachlassendes Interesse an der Sportart. besonders wenn die Familiengründung ansteht, können sich viele Jugendliche vorstellen, dass sie sich mehr dem Partner und den Kindern widmen werden und beim Sport Abstriche machen müssen. Die Jugendlichen wurden in der Sinus-Studie befragt, welche Sportarten sie abseits des Schulsports ausüben. Unabhängig von Geschlecht wurden dabei vor allem die folgenden Sportarten als besonders beliebt gewertet: Krafttraining und Fitnessübungen in einem Fitnessstudio, Radfahren, Joggen, Schwimmen, Skifahren, Skaten, Tennis und Volleyball. Daran anschließend wird zum einen vertieft, welche Vor- und Nachteile des Vereinssports Jugendliche sehen und inwiefern sie sich vorstellen können, sich in einem Verein zu engagieren. An Sportvereinen schätzen Jugendliche besonders die Möglichkeit zur Vergemeinschaftung. Man findet es toll, mit anderen Gleichaltrigen gemeinsam Sport zu treiben, neue Freunde und Freundinnen zu gewinnen und sich aufeinander verlassen zu können. Dass das Sporttreiben in einem Verein in der Regel eine gewisse Verbundlichkeit voraussetzt, wird zweispältig bewertet. Einerseits schätzen Jugendliche die Regelmäßigkeit, andererseits gilt als Hauptnachteil vor allem die zeitliche Verpflichtung.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören die dritte Aufnahme. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Laut der Statistikplattform Statista erreichten 24.848 Personen in Deutschland in den letzten Jahren ein Alter von 100 Jahren oder mehr. Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Sind es ihre Gene, positive Umwelteinflüsse oder eine gute Ernährung, die sie so alt werden lassen?
oder spielen auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle? Diese Frage stellte sich auch ein spanisches Forschungsteam der Universität in Madrid, um herauszufinden, ob gesunde 100-Jährige über ähnliche psychologische Ressourcen oder positive Persönlichkeitsmerkmale verfügen, führten die Forschenden umfassende Interviews mit 19 Personen im Alter zwischen 100 und 107 Jahren. Aufgrund der Ergebnisse der Studie konnte das spanische Forschungsteam 8 Persönlichkeitsmerkmale feststellen, die alle 100-Jährigen gemeinsam hatten. Eines der wichtigsten gemeinsamen Persönlichkeitsmerkmale ist der Studie zufolge Vitalität. Die befragten 100-Jährigen sind stark mit dem Leben verbunden. Sie haben offensichtlich auch einen großen Lebenswillen. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass alle an der Studie beteiligten 100-Jährigen ihr Leben lang Freude an sozialer Interaktion empfunden haben. Sie sind sozial, hilfsbereit und altruistisch und pflegen herzliche Verbindungen zu ihren Familien, ihren Freunden und Freundinnen und Pflegepersonen, heißt es in der Studie. Darüber hinaus zeichneten sich die Befragten durch ein hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit und Durchhaltevermögen aus. In ihrem Berufsleben waren sie zum Beispiel hochgeschätzte Mitarbeitende. Auch intellektuell haben die 100-Jährigen laut den Forschenden einiges gemeinsam. Alle haben beispielsweise Freude am lebenslangen Lernen. Viele sind sehr belesen und besitzen eine große Buchsammlung. Außerdem sind alle 100-Jährigen neugierig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Alle befragten 100-Jährigen zeichneten sich durch ihre Intelligenz aus, die die Forschenden weder an ihrem Bildungsabschluss noch an dem von ihnen ausgeübten Beruf festmachten, sondern daran, wie sie ihr Leben meisterten. Sie sind Autodidakten, Problemlöser, sie nehmen Herausforderungen an, obwohl sie dafür nicht ausgebildet sind und haben damit Erfolg, heißt es in der Studie. Zudem ähneln sich die psychologischen Ressourcen der Befragten, zu denen eine positive Grundeinstellung, allgemeine Zufriedenheit und Stabilität zählen. Die 100-Jährigen waren nicht durchgehend optimistisch, aber sie empfanden eine generelle Dankbarkeit für das Leben und für die gesammelten Erfahrungen. Ob die erforschten Persönlichkeitsmerkmale das Leben allgemein verlängern können, muss in weiteren Studien untersucht werden. Klar ist aber, sie können einen Beitrag dazu leisten, gesund und zufrieden ein höheres Alter zu erreichen.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Laut der Statistikplattform Statista erreichten 24.848 Personen in Deutschland in den letzten Jahren ein Alter von 100 Jahren oder mehr. Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Sind es ihre Gene, positive Umwelteinflüsse oder eine gute Ernährung, die sie so alt werden lassen? Oder spielen auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle? Diese Frage stellte sich auch ein spanisches Forschungsteam der Universität in Madrid, um herauszufinden, ob gesunde 100-Jährige über ähnliche psychologische Ressourcen oder positive Persönlichkeitsmerkmale verfügen, führten die Forschenden umfassende Interviews mit 19 Personen im Alter zwischen 100 und 107 Jahren. Aufgrund der Ergebnisse der Studie konnte das spanische Forschungsteam 8 Persönlichkeitsmerkmale feststellen, die alle 100-Jährigen gemeinsam hatten. Eines der wichtigsten gemeinsamen Persönlichkeitsmerkmale ist der Studie zufolge Vitalität. Die befragten 100-Jährigen sind stark mit dem Leben verbunden. Sie haben offensichtlich auch einen großen Lebenswillen. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass alle an der Studie beteiligten 100-Jährigen ihr Leben lang Freude an sozialer Interaktion empfunden haben. Sie sind sozial, hilfsbereit und altruistisch und pflegen herzliche Verbindungen zu ihren Familien, ihren Freunden und Freundinnen und Pflegepersonen, heißt es in der Studie. Darüber hinaus zeichneten sich die Befragten durch ein hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit und Durchhaltevermögen aus. In ihrem Berufsleben waren sie zum Beispiel hochgeschätzte Mitarbeitende. Auch intellektuell haben die 100-Jährigen laut den Forschenden einiges gemeinsam. Alle haben beispielsweise Freude am lebenslangen Lernen. Viele sind sehr belesen und besitzen eine große Buchsammlung. Außerdem sind alle 100-Jährigen neugierig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Alle befragten 100-Jährigen zeichneten sich durch ihre Intelligenz aus, die die Forschenden weder an ihrem Bildungsabschluss noch an dem von ihnen ausgeübten Beruf festmachten, sondern daran, wie sie ihr Leben meisterten. Sie sind Autodidakten, Problemlöser, sie nehmen Herausforderungen an, obwohl sie dafür nicht ausgebildet sind, und haben damit Erfolg, heißt es in der Studie. Zudem ähneln sich die psychologischen Ressourcen der Befragten, zu denen eine positive Grundeinstellung, allgemeine Zufriedenheit und Stabilität zählen. Die 100-Jährigen waren nicht durchgehend optimistisch, aber sie empfanden eine generelle Dankbarkeit für das Leben und für die gesammelten Erfahrungen. Ob die erforschten Persönlichkeitsmerkmale das Leben allgemein verlängern können, muss in weiteren Studien untersucht werden. Klar ist aber, sie können einen Beitrag dazu leisten, gesund und zufrieden ein höheres Alter zu erreichen.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.